Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Haben da alle mitgesungen? Okay, da sind wir schon im Thema. Familie, Gemeinde, familiär oder Ekklesia. Vom Grundwort heißt das Wort Ekklesia die Herausgerufenen. Die Menschen, die sich herausrufen ließen aus der Gottesferne in die Gottesnähe, aus der Finsternis ins Licht. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Wir haben eine Predigtreihe über Ekklesia. Das sind sechs Themen, genau. Vor zwei Sonntagen wunderschön, Ekklesia wunderschön, die Schönheit der Gemeinde. Letzten Sonntag schmerzhaft. Es gibt schmerzhafte Bereiche in der Gemeinde, weil wir Schmerzen mitbringen und weil wir dann auch uns manchmal Schmerzen antun. Familiär, darum geht es heute. Friede, Freude, Eierkuchen. Familie ist toll. Nein, Familie ist durchaus anspruchsvoll, ist herzhaft, ist destruktiv. Manchmal denken die Väter und die Mütter, ich könnte sie an die Wand klatschen. Wer hat das schon mal gedacht? Jetzt frei raus, okay. Ganz wichtig. Bekennt euch dazu. So heißt im Familienleben das höchste Gebot, du sollst, jetzt zum Eheleben noch, ne? Manchmal in der Ehe läuft es ja auch nicht so gut. Und dann sagt man, oh, das habe ich mir anders vorgestellt. Und dann wird ein Ehepaar gefragt, sag mal, habt ihr schon an Scheidung gedacht? Dann gucken die sich an Scheidung eigentlich nie, aber an Mord. Also so heißt das höchste Gebot im Familienleben, du sollst nicht morden. Ja? Können wir das so mitnehmen? Wenn er das schon mitnimmt, dann ist das gut. Dann geht es nächste Woche weiter fokussiert. Mareike Benatzky wird auf den zentralen, das zentrale Ziel und die Ausrichtung der Gemeinde gehen, die ganz wichtig ist, Menschen hier in die Gemeinde einzuladen oder zu Jesus einzuladen. Ganz stark, dann übernächsten Sonntag vereint. Frank Thiemoller wird dazu sagen, wie ist das mit der Einheit unter Christen? Und dann hingegeben Simon Jung, unser Gemeindereferent, der hier tüchtig arbeitet, gibt sich da die Ehre. Also es lohnt sich, vorbeizuschauen, zu kommen. Ekklesia familiär, darum geht es. Gemeinde als ermutigende Familie erleben. Ermutigend. Familie kann so ermutigend sein. Wir fragen nachher noch nach, wo ihr Familie ermutigend, unter die Arme greifend, stützend, motivierend erlebt habt. Wenn eine Gemeinde wie eine Familie im besten Sinne der Familie ermutigt, tröstet, korrigiert, dann kriegt eine Gemeinde Strahlkraft, Anziehungskraft. Das spricht sich rum. Hey, geh da mal hin. Die sind super unterwegs. Die werden immer besser in dem, wie sie miteinander umgehen und damit auch zu uns. Das Geheimnis des Glücklichseins ist ja ein ganz einfaches. Dabei zu helfen, dass es einem anderen gut geht. Das strahlt auf mich zurück. Wenn ich da die oberste Priorität habe, wo kann ich jemandem helfen, dass es ihm gut geht, dass es weitergeht in seinem Leben, dann kommt das zurück. Nächstenliebe nennt das die Bibel. Ein alter Pastor kurz vor seiner Rente, Baptistenpastor, wahre Geschichte, bekam eines Tages Besuch von einem kleinen Kätzchen. Das Kätzchen war auf die Art süß, wie ein kleines Kätzchen nur sein kann. Und er hat das Kätzchen natürlich versorgt mit Milch und mit allem, was so ein Kätzchen braucht. Und es entwickelte sich eine gewisse Beziehung. Und immer wenn er wegfuhr aus seinem Haus, dann hat er alle Fenster und Türen sorgfältig verschlossen. Das Kätzchen, er hat sich natürlich auch umgehört, wo gehört das Kätzchen hin, ist aber nicht fündig geworden. Also eines Tages kommt er nach Hause und er findet das Kätzchen nicht mehr. Er findet auch die Ursache, er hat ein Fenster vergessen zuzumachen. Er geht sehr besorgt raus in den Garten und schaut hin und her und dann hört er plötzlich ein klägliches Maunzen, etwa 4,50 Meter über ihm in einem Baum war das kleine Kätzchen und kam nicht mehr runter. Da war guter Rat teuer, die Nachbarn waren gerade nicht da. Jetzt sah er den Baum an, der war ein bisschen biegsam. Er hatte eine glanzvolle Idee, ging in die Garage, holte ein langes Seil, schlang das Seil um den Baum an einer ziemlich hohen Stelle und hat es vor seinem VW Käfer gespannt, hat dann versucht, das Seil dann mit dem VW Käfer in Spannung zu bringen. Und das ging auch ganz gut. Dem Kätzchen wurde es ein bisschen mulmig. Aber er hat weitergemacht, da muss ja eine Lösung her, ein Mann, ein Wort. Und er zog weiter an diesem Seil und immer weiter. Und das war auch von Erfolg gekrönt. Das Bäumchen bog sich und bog sich und bog sich. Und irgendwann hat das Seil die Spannung nicht mehr ausgehalten. Es riss oder ging von der Stoßstange runter und das Kätzchen, wow, in einem hohen Bogen flog es in den Himmel. Himmelwärts, okay. Natürlich war der Pastor am Boden zerstört, wie so ein Pastor halt am Boden zerstört sein kann, wenn er Mist gebaut hat. Er suchte natürlich und fand es nicht. Am nächsten Nachmittag ging er einkaufen. Er sah in der Abteilung für Tiernahrung eine alte, liebe Schwester aus der Gemeinde. Ich dachte sich, was macht die denn jetzt da gerade hier? Ah, sagt der Pastor, das muss ich dir erzählen, was da passiert ist. Weißt du, meine kleine Enkelin, die nervt mich schon seit Wochen. Sie will eine kleine Katze haben. Und gestern war das soweit. Da habe ich gesagt, ich kann dir keine Katze besorgen, vielleicht betest du mal. Wir beten mal zu Jesus. Und dann sagt ihr das kleine Mädchen, das sensationellste Gebet ihres Lebens, Herr Jesus, schenk mir eine kleine Katze. Und Pastor, du wirst es nicht glauben, was dann passiert ist. Kaum hatte sie Amen gesagt, da landete auf unserer Terrasse ein kleines, wunderschönes Kätzchen, wie vom Himmel geschickt. Also so kann das gehen in der Gemeinde, wenn ordentlich gebetet wird. Und hier war es das Gebet eines kleinen Mädchens, voller Sehnsucht. Wie gut, Humor Gottes. Die Geschichte ist übrigens tatsächlich passiert, in Amerika natürlich. Gemeinde familiär erleben. Ihr seid Teil dieser Gemeinde. Ich könnte jetzt durch die Reihen gehen und sagen, wer bist denn du? Und dann sagst du, ich bin sowieso und ich arbeite seit so und so lange in der Abteilung, in dem Bereich mit. Ich bin Teil dieser Gemeinde. Dann komme ich zu jemand anders, der sagt, ich bin noch nicht lange da, ich bin auch noch kein Mitglied dieser ehrenwerten Gemeinschaft. Ich könnte mir vorstellen, dazu zu gehören, wie das eben die drei vollzogen haben, und ich arbeite, würde gern bei den Kindern oder sonst wo mitarbeiten. Wie gut. Gemeinde ist etwas für mich zum Genießen, für mich, um gesund zu werden und dann den nächsten Schritt zu gehen, mitzuhelfen, den anderen bei den verschiedenen Arbeiten. Wir haben etwa 170 Mitglieder auf dem Papier. Wir haben etwa 100 oder 110 Mitarbeitende in ganz verschiedenen Bereichen. Und dieser mittelständische Betrieb würde gar nicht laufen können, wenn nicht jeder gabenorientiert seine Aufgabe finden würde und wenn er nicht angeleitet würde, eine Aufgabe zu finden und dabei Hilfe zu bekommen. Wie mache ich das denn? Zu uns kommen Menschen, die sind ganz gesund. Und dann gibt es Menschen, die sind sehr unheil. Und ich bin so ein Mittelding. Ich war, als ich zum Glauben kam, Gott, fern von Gott, auf der Suche zwar. Und ich hatte viele Dinge in meinem Leben, die nicht geklärt waren, die zerstörerisch waren. Und als ich dann im August 1970 auf einer Jugendfreizeit von einem Redner gestellt wurde, der erzählte aus meinem Leben, obwohl ich den noch nie vorher gesehen hatte, der erzählte Dinge, die in meinem Leben schief lagen, wo ich merkte, boah, jetzt muss ich aber gehen. Das wird mir zu heiß. Ich bin trotzdem geblieben. Und dann sagte der, heute ist deine Chance, zu Jesus zu kommen. Dein Leben, dein wertvolles Leben mit ihm in Frieden zu versetzen. Und ein neues Leben zu kriegen, frei von Schuld, frei von Gebundenheit, frei von Verhaltensmustern, die sehr, sehr krankmachend sind. Und das habe ich dann getan. Das war am Starnberger See, wunderschönes Gebiet dort. Und das war in so einem Obersaal. Und als ich das dann gemacht habe, mit Hilfe eines seelsorgerlichen Helfers, der hat mich dann zu Jesus geführt, hat mich im Gebet angeleitet, hat mir erklärt, wie das gehen könnte, wie ich das machen könnte. Und dann habe ich das gemacht. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, Herr Jesus Christus, ich gebe auf, ich kapituliere vor dir, ich bin nicht wert, dass du dich um mich kümmerst, da kam eine tiefe Sündenerkenntnis über mich, allein durch diese Aussage, die ich mit Jesus übereinstimmend sagte, ich bin es nicht wert. Und ich möchte zu dir gehören. Da habe ich meine Sünden bekannt, soweit sie mir bewusst wurden. Und ich habe gemerkt, wie ein Rucksack voller Backsteine irgendwie hinten gewesen sein muss. Und der fiel ab. Und dann bin ich runtergesaust zum See und bin da die Seestraße, die Uferstraße hoch und runter gesaust wie ein Irrsinniger. Und mir liefen die Tränen vor Freude. So kann das sein. Es kann auch ganz anders sein, wenn man sich Jesus zuwendet. Aber so habe ich es erlebt. Wie gut. Und dann war der nächste Punkt gleich, was machst du mit deinem Leben? Ich war knapp 16 Jahre alt und ich wurde von meinen älteren Brüdern unter die Fittiche genommen. Die sagten, der Kleine muss eine ordentliche Aufgabe kriegen. Und sie haben gerade eine Teestubenarbeit gegründet. 1970 bis 75 gab es in Deutschland viele Teestubenarbeiten. Das sind so offene Arbeiten, wo man Menschen einlädt und Tee trinkt und über alles Mögliche redet, über Gott und die Welt und über Jesus und über Verlorenheit und Befreiung. Und da bin ich dann mit eingestiegen, unter Anleitung meiner Brüder und älterer, anderer erfahrener Mitarbeiter, war es stark. Ich konnte sofort einsteigen, unter Anleitung. Und ich wurde hineingeführt, ich wurde hinein begleitet und ich habe gemerkt, da geht ja was. Da kommt ja Freude auf, wenn ich mein Leben so lebe, dass ich es anderen zur Verfügung stelle, dass ich für andere hier sorge. Im Jesaja 57, 15 steht ein fantastisches Wort. Vor 2700 Jahren hat das Gott Jesaja gesagt, sag das mal den Israeliten, so spricht der Herr, der in der Höhe wohnt, der heilig ist. Sag ihnen, Gott wohnt bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, und ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Gott war schon immer einer, der sich um uns gekümmert hat. Wir sind seine Geschöpfe, wir sind die, auf die er fokussiert ist. Wir sind die, mit denen er in Frieden leben will, in einer familiären Beziehung. Von Freund zu Freund mit Jesus. Wie gut, dass wir uns das zu unseren Kindern so erklären können. Jesus will dein Freund sein. Und dann geht es weiter. Soll es in deinem Leben weitergehen? Dann könnte ich dein Mentor werden oder dein Coach oder sogar dein Chef. Ich weiß nicht, was Jesus heute für dich ist. Ist er dein Mentor? Die schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind. Ist er dein Coach? Geht es da schon ein bisschen besser zur Sache? Oder hat da ein Herrschaftswechsel vorgenommen? Ist da ein Herrschaftswechsel vorgekommen? Hast du irgendwann mal gesagt, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir das Steuerrad meines Lebens und du darfst mich führen und leiten, wie du willst. Das ist ein krasses Gebet. Und dann kommt da nochmal eine Spur Tiefgang ins Leben, wo man merkt, okay, wenn man das ernst nimmt, jetzt bin ja nicht mehr ich der Chef, sondern ich bin im Gespräch mit Gott dauernd, permanent. Was hast du für mich vor? Was hast du für mich zu tun? Wo willst du mich haben? Wenn ich das Haus verlasse, bete ich vorher, hast du was für mich, für irgendeinen Menschen? Ich will vorbereitet sein. Ich habe mein Programm, ich habe meine Punkte. Hast du irgendwas für mich, das ich einem anderen von dir weitersagen kann? Wie gut. Es gibt schwierige Momente, Verletzungen. Annika Hui hat davon erzählt. Verletzungen sind ganz normal. Darf ich mal fragen, hat schon mal jemand von euch jemand verletzt? Seid ihr schon mal verletzt worden? So, das sind zwei Arbeitsfelder. Ist das, was euch andere verletzend angetan haben, von euch geklärt? Es kommen nämlich bald die nächsten Verletzungen. Da müsst ihr ein bisschen Platz schaffen. Das müsst ihr aufarbeiten. Wie kann man Verletzungen aufarbeiten? Indem ich sie zuerst zu Jesus bringe und sage, ich klage dir mein Leid. Auch eine Art Lobpreis. Ich klage dir mein Leid, meine Niedergeschlagenheit, mein Mobbing-Erlebnis. Ich klage dir das und ich bin so sauer und ich bin so wütend auf den und den und den. Ein Drittel der Psalmen sind solche Klagepsalmen. Das darf man, das kann man. Gott fühlt sich geehrt und findet es richtig, dass wir auch sehr entrüstet, sehr zornig zu ihm kommen dürfen und sagen, das macht mich sauer, ich bin wütend. Ich bin auch wütend auf dich, dass du das zugelassen hast. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass ich mit Gottes Hilfe versuche, hier auf einen Weg der Vergebung zu kommen. Herr Jesus, ich schaffe das jetzt noch nicht. Ich finde das ungerecht, dass der mich so behandelt hat, dass die mich so behandelt hat. Aber ich will mich auf den Weg der Vergebung machen. Und mit deiner Hilfe das angehen, vielleicht in einigen Wochen, vielleicht länger. Aber ich möchte das klären. Ich will das raustun aus meinem Leben, aus meinem Lebensrucksack, dass da Platz wird für das Nächste. Und wenn du es nicht schaffst, dann kannst du jemand bitten, deines Vertrauens. Ich habe hier einen riesen Backstein, ich habe hier einen riesen Felsblock, der muss ausgeräumt werden. Komm und hilf mir, wir wollen ein Gespräch führen mit derjenigen Person, wenn das möglich ist. Und das andere ist natürlich auch klar, wir selber sind auch Leute, die verletzen. Auch wenn das jetzt nicht gut klingt. Auch wir werden schuldig, auch ich bin schuldig geworden, mehrfach, vielfach. Wir sind zwar erlöst, de jure, vom Recht her, de facto leben wir manchmal noch wie unerlöste Sünder. Und schlagen dann um mich, je nach Tagesform, je nachdem, wie wir gut drauf sind. Mit dem Alter lässt die Selbstbeherrschung nach, da kommt dazu mal öfter vor. Verletzungen sind normal, Schmerzen sind normal. Und jetzt passiert etwas in den Schmerzen, die wir aushalten. Da beginnt etwas Neues in uns. Wir merken plötzlich, was Schmerz bedeutet und dann können wir tiefer verstehen, wenn dann jemand zu uns kommt und um Hilfe bittet oder wenn wir jemanden treffen, der auch unter Schmerzen leidet. Ja, das ist eine neue Qualität. Und jetzt hat Gott sogar zugelassen, dass er selber verletzt wird. Jesus wurde verletzt. Jesus ist der Spezialist für Schmerzen und er ist der uns anleitet hier, Schmerzen auszuhalten, soweit wir das können, und mit ihm zu durchleiden. Das gibt es. Ich bin begeistert von einem Buch, habe ich seit einigen Tagen in den Händen. Durch meine Risse scheint dein Licht von Anne Voskamp aus Amerika. Unten steht inmitten der Zerbrochenheit erfülltes Leben finden. Eine neue Qualität. Diese Frau hat schon einiges erlebt und viel mehr da geschrieben. In einer schwierigen Zeit mit ihrer Tochter, wo sie Schlimmes erleben, sagt die Tochter, vielleicht geht die Liebe besser rein, wenn das Herz aufgebrochen ist. Und das fällt ihr wie Schuppen von den Augen. Da sagt die kleine Tochter, der Teenager, vielleicht geht die Liebe besser rein, wenn dein Herz aufgebrochen ist. Später im Gespräch sagt jemand anders, der auch dabei war, ich stelle mir immer vor Schmerz, der Schmerz ist wie ein Rudel Wölfe, das die Schafe angreift, aber der Schmerz bringt auch immer die Helden zum Vorschein. Nochmal, ich stelle mir vor, der Schmerz ist wie ein Rudel Wölfe, das die Schafe angreift, aber der Schmerz bringt auch immer den Helden zum Vorschein. Wie stark ist das denn? Sie schreibt noch, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und hat Gott nicht auch zugelassen, dass sein Herz gebrochen wurde? Wunden können Schönheit in uns sichtbar machen. Wir sind nach Gottes Ebenbild erschaffen und hat Gott nicht auch zugelassen, dass sein Herz gebrochen wurde? Wunden können Schönheit in uns sichtbar machen. Ebenso kann unsere Schwachheit zum Gefäß werden für Gottes Herrlichkeit. Ebenso kann unsere Schwachheit zum Gefäß werden für Gottes Herrlichkeit. Das Buch heißt, durch meine Risse scheint dein Licht, inmitten der Zerbrochenheit erfülltes Leben finden. Nicht schlecht. Gemeinde, familiär. Will ich weitermachen nach einer Taufe? Wir hatten jetzt eine Taufe. Klasse, super. Taufe, Doppelpunkt. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt bin ich auf dem Weg des Heilwerdens. Jetzt bin ich auf dem Weg, ein neues Leben in Jesus zu genießen und dann gibt es Lernschritte. Nicht stehen bleiben. Mitarbeit in der Gemeinde an einer Stelle, in einem kleinen Hauskreis sein oder in einer Zweier- oder Dreiergruppe unterwegs sein. Wöchentliche Treffs, dass ich mich mit erfahrenen Leuten austauschen kann, meine Nöte, meine Schmerzen mit jemand besprechen kann. Dass ich hier mithelfe, mitfinanziere, das sind ganz wichtige Dinge, die mich in eine gute Disziplin bringen. Philipper 3, Vers 10 ist mir im Jahr 2023 ganz wichtig geworden. Da heißt es nach der neuen Genfer Übersetzung, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Jetzt wird es ein bisschen kritisch. Und möchte an seinem Leiden teilhaben. Möchte ich? Sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Merkt ihr, da kommt eine Dimension ins Leben? Muss ich das haben? Und hier kommt Jesus und sagt, vertrau mir. Vertrau mir. Wir haben im Dezember 2022 unsere Enkeltochter, die leider nur 9 Tage alt wurde, zu Grabe getragen. Sie hatte eine schwere Krankheiten und war das erste Kind unserer Tochter und unseres Schwiegersohns. Und das ist schon unterirdisch. Als Pastor der Albtraum war immer einen kleinen weißen Kindersarg zur letzten Ruhe zu begleiten. Und dass das dann in der eigenen Familie passiert. Und da haben wir die Schönheit der Gemeinde kennengelernt. Wir haben das alles sehr im kleinen Kreis behalten. Etwa 15 Leute haben uns im Gebet begleitet und später auch mehr aus der Gemeinde. Und dann ging es dann zu dem zum Erinnerungsfeiertermin, der war am 29.12.2022. Und da an 2 Tagen vorher sagten unsere Tochter und unser Schwiegersohn, können doch alle dabei sein. Und dann war das ein unglaubliches Erlebnis, zu merken, wie man getragen wird. Vom Gebet der Gemeinde, familiär. Familiär im besten Sinne des Wortes. Da kommen Menschen, wir sind jetzt fast 19 Jahre hier in der Gemeinde, Freunde, wohlmeinende Begleiter, Bekannte, Arbeitskollegen. Und die kommen dazu und stellen sich an unsere Seite. Die äußeren Umstände waren gemessen an der Schmerzhaftigkeit sehr schön. Eine Floristin hier aus Zwingenberg, die meine Frau gut kannte, hat das wunderbar hergerichtet. Das sah aus wie so ein Schlosssaal, Königssaal. Tolle, tolle Beleuchtung. Andere Freunde haben den Worship gemacht, ja, ganz einfühlsam. Und wir hatten Kraft an dem Tag. Wir hatten Ruhe, wir hatten Frieden. Wir haben da keine Tränen vergossen. Und dann stellten sich unsere Kinder dahin, unsere Tochter und der Schwiegersohn, und sagten, wir wollen euch von den letzten 9 Tagen mit Nuri erzählen. Und sie haben das in einer großen Ruhe gemacht. Das war getragen durch die Gebete derer, die im Saal waren. Da waren vielleicht 150, 180 Leute da, sehr stark. Habe ich selten so stark gehört, Gemeinde familiär, Gemeinde stellt sich an die Seite, Gemeinde stellt sich dahinter, Gemeinde ermutigt. Das ist Gemeinde, das ist Church. Das kann man nicht groß genug, gut genug erwähnen. Das ist Gemeinde. Eine Gemeinschaft, die für mich da ist, eine Gemeinschaft, die nachfragt, wie geht's dir? Da sind 2, 3 Hartnäckige, die mich immer jeden Sonntag, wenn ich hier bin oder wenn wir uns treffen, fragen, geht's dir wirklich? Wie geht's dir wirklich? Also die wollen es schon wissen. Sehr stark, sehr stark. Und da darf man dann Farbe bekennen und macht das auch gerne. Der Hauptzweck der Gemeinde, darüber wird bei Reike sprechen, ich schneide es nur kurz mal an, Missionsbefehl. Matthäus 28, macht alle, geht hin, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, geht zu allen Nationen, zu allen Nationalitäten und macht sie zu Jüngern, tauft sie auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten und lehrt sie befolgen und lehrt sie halten, trainiert sie in all dem, was ich euch befohlen habe. Das ist auch Gemeinde, eine Jüngerproduktionsstätte. Nachfolger, Nachfolgerinnen, die selbstständig leben können, wiederum selbstständig in ihrem Beziehungsnetz selbstbewusst und Christusbewusst leben können, auch wenn sie nicht in der Gemeinde sind, dass sie merken, ja, Christus in mir. In Matthäus 22, 34 bis 40 wird Jesus auf die Probe gestellt. Da kommt so ein Pharisäer, so ein Oberschlauer, der nun sich alles genau weiß. Meister, Meister, was ist denn das wichtigste Gebot? Da hätte Jesus sagen können, du Heuchler. Er wollte eine Falle stellen. Und dann sagte Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit allen deinen Gedanken, mit aller Kraft, mit jeder Phase deines Wesens. Das ist das Wichtigste. Und das andere ist genauso wichtig. Du sollst deinen nächsten Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wer diese beiden Gebote erfüllt hat, der hat alles erfüllt. Und dann entspannt sich da noch eine weitere Diskussion. Was für eine Sache. Das höchste Gebot mit den Liebesabsichten Gottes und der Missionsauftrag haben hohe Priorität für unsere Gemeinde. Wenn wir da unterwegs bleiben und sind, dann werden wir viele, viele, viele Menschen erreichen können. Oder so viele Menschen erreichen können, wie wir betreuen können. Wie gut ist das? So, machst du mal das nächste Bild, bitte. Paulus hat im Epheserbrief ein paar ganz tolle Sachen noch gesagt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde gesetzt. Wichtig zu wissen, wir haben hier einen Chef, Christus. Und wir sind in seiner Mitarbeiterschar. Die Gemeinde aber ist sein Leib, neues Bild, sein Leib, sein Körper, sein Organismus. Und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz und gar mit seiner Gegenwart erfüllt. Wenn wir uns das mal wieder bewusst machen, Mensch, du bist ja da, wir müssen ja nicht alles selber machen. Christus in uns. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus eingesetzt. Das nächste Bild bitte. Epheser 3, 14, 21. Paulus betet für sie, um Kraft durch den Heiligen Geist innerlich stark zu werden, darum in der Liebe fest verwurzelt und gegründet zu sein, das ganze Ausmaß der Liebe Christi zu erkennen. Er betet darum, dass der Reichtum Gottes sich immer mehr erfüllen soll und dass durch die mächtige Kraft Gottes, die in uns, in den Menschen wirkt, da kann Gott unendlich viel mehr tun, als sie je bitten oder auch nur hoffen würden. Da ist das Geheimnis versteckt. Wir haben es manchmal aus den Augen verloren. Christus in uns, in unserem Vertrauen zu Christus, können wir Schritte nach vorne machen. Und Matthias, bitte noch einen Klick. Epheser 4, 13, 16. Ihre Aufgabe ist es, da ist der fünffältige Dienst erwähnt. Gott hat gesetzt, Propheten, Lehrer und Evangelisten. Die Aufgabe dieser Leute, der leitenden Leute, ist es was? Die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten. Also wir sind so ein Trainingscamp. Wir sollen fit gemacht werden und die Gemeinde und den Leib Christi zu stärken. Wir sollen uns untereinander ermutigen, stärken, die helfen, die Felsblöcke, die Sünde zur Seite zu räumen. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden. Das ist ganz wichtig. Wir sollen uns ganz nahe kommen und uns einig sein und den Sohn Gottes dadurch immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Wo bist du da auf der Skala? Ist da noch Luft nach oben? Sprecht nachher darüber. Fragt euch mal, ihr Männer, nicht nur über EM reden. Hier geht es um ganz, ganz wichtige Sachen. Ich will weiterkommen in meiner Reife. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden. Das ist der Punkt, der ganz wichtig ist. Es geht hier nicht um das, was ich kann und nicht kann, sondern dass wir Christus näher kommen, ihm dadurch ähnlicher werden, dadurch, dass wir hier mitmachen, ihm ähnlicher werden, auch unsere Rüffel kriegen, auch unsere Rückmeldungen kriegen, die manchmal nicht so gut sind. Ey, das war ja jetzt ein komischer Ton. Wieso sagst du so eine dumme Bemerkung über jemand anders, der nicht da ist? Das ist gut, dass uns jemand sagt, hey, stopp mal. Christus in jeder Hinsicht ähnlicher werden, der das Haupt des Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Hier kommt's. Herr, ich will da mitmachen. Durch dich soll's geschehen. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe, trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Merkt ihr, wir können uns anfeuern, inspirieren, es besser zu machen. Und wir müssen nicht neidisch sein auf irgendjemand, was jemand sehr gut kann. Da kann man ihn feiern und sagen, super, das inspiriert mich. Und ich möchte in meinem Bereich besser werden. Und nochmal klicken bitte, Matthias. Wir dürfen als Gemeindefamilie also hoffnungsvoll und wirkungsvoll im Licht Gottes leben. Das wird eine große Strahlkraft erzeugen in unseren Arbeitsstätten und Wohnorten in der Nachbarschaft. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Es lohnt sich, den Epheserbrief da mal nochmal zu untersuchen. Und das nächste Bild, Game Over. Ekklesia familiär, Gemeinde als ermutigende Familie, hoffnungsvoll leben. Wollt ihr da mitmachen? Ich höre nichts. Okay, dann machen wir das. Ich bete und könnte schon mal kommen. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk ist jeder Einzelne, der hier sitzt, für uns als Gemeinde. Was für ein Geschenk, dass die schon lange oder auch erst kurze Zeit mitarbeiten, dass sie ihre Kräfte, ihre Energie, ihre Kreativität, ihre Gestaltungsmöglichkeiten einsetzen, damit es uns allen gut geht und damit wir weiterkommen im Glauben, dass wir Strahlkraft kriegen für die nach draußen. Du kennst den Familienmutmachtag, der nächsten Samstag kommt. Segne das schon. Segne unser Lobpreisteam. Wir danken dir, dass sie Zeit und Energie einbringen, um uns in deine Nähe zu bringen. Und wir wollen nachdenken, während wir singen, wo ist für mich der nächste Schritt dran? Danke dir. Danke, Herr, dass du wirkst. Amen.